Wie können wir diese Prozesse optimieren? Was können wir da machen?
Weil wir einfach sagen, okay, wir haben da ein großes Umsatzpotenzial, was aber keinen interessiert, wenn der nicht wirklich zu Umsatz wird.
Vor allem auch unterschätzt, wie viel Mehraufwand gerade durch einen, in Anführungszeichen, richtigen Mitarbeiter eben kommt.
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling. Nach einer Ewigkeit, nach Krankheiten, Mandelentzündungen, Kopfschmerzen durch den ein oder anderen Chianti oder den ein oder anderen Riesling, haben wir es wieder geschafft. Leute, wir sind wieder da. Ja, Mino, wie geht's dir?
Ja, wir leben noch, das ist sehr gut. Ja, mir geht es auch endlich wieder gut. Du hast es ja angesprochen, Krankheiten etc. sind uns ein bisschen dazwischen gekommen. Das ging auch mir nicht anders. Wir wollten eigentlich direkt zu Beginn des Jahres aufnehmen, aber da hatte ich eine schöne Mandelentzündung. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Wie geht's denn dir?
Ja, genau so. Also wir sind ja schon wieder voll im Arbeitsmodus und der Alltag hat uns ja auch schon wieder voll in Kanne eingeholt, ne? Doch, aber mir geht's gut und ich freue mich auch mega, dass wir endlich wieder loslegen können. Wir haben ja auch schon Nachrichten erhalten, wann macht ihr mal wieder? Ich würde euch gerne mal wieder hören. Ich freue mich schon auf eure nächste Folge. Hint, hint, hint. Ja, ja, Leute, wir sind wieder da. Keine Sorge. Das Jahr wird auf jeden Fall durchgezogen und ich freue mich drauf. Es wird sehr, sehr spannend dieses Jahr.
Absolut, absolut. Und deswegen würde ich sagen, verlieren wir gar nicht mehr viel mehr Worte und gehen direkt ins Hauptthema über.
Was ist das heutige Thema?
Wir haben ja unser letztes Jahr sozusagen abgeschlossen mit einer Folge, wo wir uns am Ende ein bisschen heftiger auseinandergesetzt haben, würde ich mal sagen.
Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich finde, wir haben uns auf einer sachlichen Ebene miteinander unterhalten und dabei rausgefunden, dass du keine Ahnung hast.
Ganz genau. Also wir haben es anders wie unser Land vorgemacht, wie man sich sachlich und demokratisch auseinandersetzt. Und ja, wahrscheinlich ist das auch der Hauptgrund, warum wir so lange nicht aufgenommen haben, weil Mino dann 3 Wochen lang schmollend in der Ecke saß und rumgeheult hat, weil er gesagt hat, ich habe ja doch Unrecht und ich kann es aber nicht zugeben. Naja, nicht so schlimm, wie dem auch sei. Dementsprechend konnten wir halt auch keine Recap-Folge mehr aufnehmen. Na, das war ja auch dann krankheitsbedingt nicht mehr möglich. Mhm. Was so letztes Jahr eigentlich noch unser Plan war, dass wir mal Revue passieren lassen. Und deswegen haben wir uns jetzt gedacht, wir wollen so ein ganz Mini-Recap machen und euch so ein bisschen mitnehmen in das neue Jahr und unsere Learnings aus dem alten Jahr mal so richtig brutal, ich sag mal, aufarbeiten. Na, das haben wir ja gemacht. Das fände ich auch mal ganz spannend, das mal mit dir zu besprechen, wie du das empfunden hast, weil diese Zeit über Weihnachten, Neujahr, wo keine E-Mails reinkommen, kaum Anrufe stattfinden und man einfach mal mit sich selbst und seiner Arbeit beschäftigt ist, hat mir persönlich und auch im Austausch mit dir und Evelyn und auch unserer Mitarbeiterin Priya so viel gebracht, weil wir verstehen konnten, was ist denn falsch gelaufen letztes Jahr? Was hat uns nicht gefallen? Was hat uns gefallen? Was war gut? Was war aber auch total hinderlich, dass man nicht das erreicht hat, was man eigentlich erreichen wollte? Ja? Und das ist natürlich im Startup normal, dass man sich Ziele setzt und ein paar dann halt nicht direkt erreicht. Mhm. Aber wir wollten natürlich auch verstehen, warum nicht. Und ich finde, das haben wir so grandios gemacht dieses Jahr, also besser als jedes Jahr davor, dass wir wirklich jetzt unmittelbaren, sag mal, Return sehen. Ne? Also wir sehen wir sind ja unglaublich gut ins neue Jahr gestartet. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was wir gemacht haben und welche Verbesserungen wir jetzt sehen.
Genau. Also primär ging es ja auch darum, wir haben euch das letzte Jahr auch entsprechend darüber informiert, wie wir das Ganze angegangen sind, dass wir zu Beginn des Jahres ja auch erstmal mit der Finanzierungsrunde noch beschäftigt waren und dann endlich ja das Geld bekommen haben und mit diesem Geld, das wir in unserer sogenannten Pre-Seed-Runde bekommen haben, konnten wir dann auch endlich mal ein bisschen rumtesten, ein bisschen, ich sag mal, extensiver rumtesten, als das vorher der Fall war, weil man dann endlich auch mal ein bisschen Geld zur Verfügung hat und nicht nur das Spielgeld in Anführungszeichen, das so ein bisschen am Anfang durch diverse Förderungen zur Verfügung stand. Und wir haben das Ganze natürlich nach bestem Wissen und Gewissen ausgegeben. Wir haben rumprobiert, was verschiedene Marketingkanäle angeht. Wir haben rumprobiert mit Mitarbeitern, mit Tools und so weiter und so fort. Und haben ja auch, und darüber haben wir euch ja immer informiert, dann doch insofern immer direkten Return gesehen, dass natürlich die Anzahl der Besucher massiv gestiegen ist, die Anzahl der Bewerbungen ist gestiegen, die Anzahl der Einschreibungen ist aber nicht so proportional gestiegen, wie wir uns das erhofft haben. Und das ist nun mal bei uns auch am Ende der Treiber, um den Umsatz quasi voranzubringen. Und die Sache war dann am Ende die, dass wir uns natürlich am Ende des Jahres so ein bisschen, wie du sagst, Gedanken gemacht haben, wenn man ein bisschen Ruhe hat und nicht damit beschäftigt ist, alltägliche Sachen abzuarbeiten. Woran liegt das? Also was ist das Problem? Wie sehen unsere Kanäle denn genau aus? Wie sehen die sogenannten Funnels aus? Wer kommt von wann, wo, wie, zu welchem Zeitpunkt? Und was sind die Gründe, weshalb jemand am Ende sich dann nicht einschreibt? Und da ist uns ja auch unter anderem aufgefallen, dass wir lustigerweise doch meisten Bewerber aus dem Ausland und vor allem aus dem Non-EU-Ausland haben, was durch viele Partnerschaften, die wir haben, zustande kam. Und wir haben einfach festgestellt, dass diese Non-EUler deutlich mehr an die Hand genommen werden müssen. Das gilt verschiedensten Prozessen. Es ist natürlich viel, viel schwieriger für jemanden aus dem Non-Schengen-Raum nach Deutschland zu kommen, was Visumsprozesse angeht. Es gibt so Sachen wie Blocked Account. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, ne, dass man quasi Geld hinterlegen muss, um dem deutschen Staat zu zeigen, ja, ich komme jetzt hier nicht als Wirtschaftsflüchtling hin, in Anführungszeichen, sondern will hier studieren und habe auch die Voraussetzungen dafür. Das Ganze können wir aber nicht anbieten. Wir sind ja eine Plattform, im besten Fall eine automatisierte Plattform für Studienbewerbung. Und wir haben halt gedacht, okay, wir kriegen die jetzt hier rüber, die bewerben sich, dann schreiben wir sie ein, Ende aus, Mickey Maus, wir bekommen unser Geld. War aber nicht so. Und jetzt liegt es quasi an uns, oder das war das, was wir so ein bisschen versucht haben zu eruieren, wie können wir diese Prozesse optimieren, was können wir da machen? Und ein großer Schritt, darüber haben wir euch in der letzten Folge schon so ein bisschen erzählt, war dann eben zum Ende des Jahres unsere erste Vollzeitangestellte anzustellen, nämlich Priya, die bei uns genau für dieses Thema jetzt zuständig ist. Paula, du stehst ja im Prinzip die ganze Zeit mit ihm im Austausch, ich auch mehr oder minder, wenn es um so technische Integration jetzt geht oder wenn es um Ideation, also so ein bisschen Brainstorming geht und ich mal mit eingebunden bin. Aber da du ja im Prinzip die ganze Zeit mit ihr im Austausch stehst, erzähl mal, was haben wir uns denn jetzt vorgenommen, um das Ganze zu tackeln?
Ja, Priya ist ein guter Stichpunkt. Sie war auf jeden Fall da ab Dezember die treibende Kraft, würde ich mal sagen, dieses Thema weiter zu vertiefen. Ich gebe dir auch recht, natürlich haben wir mehr außereuropäische Bewerber, aber die Kluft ist nicht ganz so groß, wie man denkt. Also es ist jetzt nicht
90%. Kein 80-20 oder sowas.
Nee. Es ist schon fast 50-50, nicht ganz, also ungefähr 60-40, würde ich mal sagen. Das kommt natürlich auch auf die Zeit an, vor allem im Wintersemester, wenn die Abiturienten dazukommen, wird das eher dann auch wieder Richtung Deutsch-EU-lastig. Auch natürlich dem geschuldet, dass wir jetzt wissen, wie die Leute herkommen, warum. Wir haben immer mehr Studienangebot, immer mehr Studiengänge auf der Plattform, Hochschulen schließen sich an. Dementsprechend wird dann natürlich jetzt in Deutschland auch so ein bisschen Word of Mouth greifen. Ja. Aber du hast völlig recht, die außereuropäischen Bewerber sind ein Riesenpotenzial, was nicht genutzt wurde letztes Jahr. Ja. Weil wir einfach sagen, okay, wir haben da ein großes Umsatzpotenzial, was aber keinen interessiert, wenn der nicht wirklich zu Umsatz wird. Ja? Und es liegt nicht an uns, das haben wir festgestellt, es liegt nicht an der Technologie, es liegt nicht an dem Prozess und auch nicht am Hochschulangebot, sondern es liegt daran, dass, wie du sagst, diese Leute noch weitere Betreuung brauchen. Nicht, dass wir eins zu eins mit den Leuten sprechen. Ja, das können wir nicht leisten. Wir müssen das automatisieren, Technologie bereitstellen und die Prozesse optimieren. Und ich würde sagen, da haben wir momentan den Fokus drauf gelegt. Und was Priya jetzt macht, die ja auch quasi das Backoffice, was sie mitgebracht hat, geonboardet hat, hat dafür gesorgt, dass andere Leute, nicht wir direkt das Team, sondern andere sich darum kümmern und die Leute wirklich betreuen. Und wir als Kernteam dafür sorgen können, dass die Prozesse drumherum schneller, besser und automatisierter werden. Ja. Priya und ich sind jeden Tag im Austausch, weil wir zum einen gemeinsam staatliche Hochschulen ansprechen, zum anderen haben wir für unsere Top-Unis, die die meisten Bewerbungen kriegen, jegliche Prozesse optimiert. Also wir wissen ganz genau, was mit jeder Bewerbung, die an diese Hochschulen geht, passiert. Ja, muss die von uns gegebenenfalls noch angeschuckt werden? Müssen wir den Bewerber nochmal anschreiben? Bitte lad deine Bewerbungssachen da und da nochmal hoch. Wird das über eine API, also eine technische Schnittstelle, geregelt? Wer kümmert sich darum? Wir haben Druck gemacht bei den Hochschulen. Wir haben neu verhandelt, neue Konditionen ausgehandelt. Wir haben neue Verträge abgeschlossen und auch immer mehr Verträge abgeschlossen. Auch mit Institutionen, die zum Beispiel einer staatlichen Hochschule angehören, aber trotzdem ein privater Zweig sind sozusagen. Mhm. Also wir handeln ganz viele Themen. Evelyn und Priya haben ja heute zum Beispiel auch die komplette Plattform nochmal auf Herz und Nieren geprüft. Welche Buttons müssen verbessert werden? Was muss hinzugefügt werden? Was muss besser beschrieben werden? Also auch Product Development. Ne? Mhm. Es passiert unglaublich viel gleichzeitig. Was auch sehr, ich sag mal, überfordernd wirkt.
Ja, das stimmt. Ja.
Jeder von uns muss 300 Dinge am Tag machen, was ich aber auch liebe an dem Job, weil wir sowas von differenziert arbeiten und nicht jeden Tag das Gleiche kommt. Und nebenher sind wir auch noch im Fundraising. Ja. Also wir sind ja immer noch, wie ihr wisst, in unserer Seed-Finanzierungsrunde, wo wir jetzt viele, viele Gespräche geführt haben und auch noch viele, viele anstehen. Darüber können wir euch gerne auch mal nochmal ins Bild setzen nächstes Mal, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Heute soll es eher mal so ein bisschen um unsere Fehler und deren Behebung gehen. und es ist einfach so viel Kleinigkeiten, die dann aber Schritt für Schritt angepasst werden. Und man sieht sofort die Veränderung. Also wir haben, glaube ich, jetzt, heute ist der 18. Januar. Wir haben in diesem halben Monat mehr bestätigte Conditional Offer Letter, also quasi so eine vorläufige Zulassung, über die wir wissen, mehr jetzt als im letzten halben Jahr, in 18 Tagen, ne, oder seit Ende Dezember. Was Wahnsinn ist, also was unser Ziel von x Einschreibungen für Sommersemester auf jeden Fall realistisch werden lässt und was mich unglaublich positiv stimmt, weil wir einfach wissen, das funktioniert, ja. Genau. Und das freut mich jetzt einfach brutal, weil das einfach richtig Bock macht. Wir sehen da echt Fortschritte. Der Einzige, der mir wirklich leid tut in dem Ganzen, bist du. Weil jeder will was von dir. Mhm. Den ganzen Tag wollen wir neue Tools haben. Wir haben hier eine neue Idee, da eine neue Idee. Das ist natürlich schwierig, aber ich glaube, wir haben gut priorisiert.
Ja, absolut.
Du weißt, was als erstes kommt und als zweites und als 33.
Genau, ja.
Aber ja, und was auch richtig cool ist, ist die Dokumentencheck-KI, was du vielleicht auch noch kurz anhauen kannst.
Genau. Ich wollte, bevor ich dazu komme, noch eine Sache sagen. Und zwar, das fand ich ganz interessant, weil du sagst, wir machen jetzt ja so viel gleichzeitig und es ist so viel, dass das ansteht, gerade dadurch, dass Priya eben viele Impulse, neue Impulse reingebracht hat ins Unternehmen. Und was ich so spannend finde, ist halt, dass man vor allem auch unterschätzt, wie viel Mehraufwand gerade durch einen richtigen, in Anführungszeichen richtigen Mitarbeiter eben kommt, einen Vollzeitmitarbeiter, weil einerseits natürlich viel mehr Kommunikationsaufwand da ist, weil die Person ist ja rund um die Uhr im Prinzip zu Geschäftszeiten ansprechbar und kommt auch von sich aus und gibt halt Vorschläge rein und so, aber auch was an Prozessen drumherum erzeugt werden muss. Ich meine, wir haben begonnen damit, unsere Sales- und Marketingprozesse zu optimieren. Das war das allererste, ne? Über HubSpot. Das hat ja Evelyn auch unglaublich glücklich gemacht, dass wir das optimiert haben, ne? Dass man über unser CRM-Tool, ne, Customer Relationship Management-Tool namens HubSpot, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, dass man darüber jetzt alles monitoren kann, ne, was die Studis so machen, in welchem Prozessschritt sie gerade sind und so, das halt dann auch ganz gut sich anbietet, um mit dem Backoffice, das jetzt mit dazugekommen ist, denen den Zugang dazu zu geben und so, für die das aufzubereiten. Also es kommt einfach so viel gleichzeitig an Prozessoptimierung, an BizDev im Prinzip, ne, Business Development dann auf einmal mit rein, was man gegebenenfalls vielleicht, also ich zumindest kann das offen zugeben, doch unterschätzt habe, was dann an Mehraufwand mit reinkommt. Du denkst so, ja, dann hast du jetzt eine Person, die dabei ist und die macht halt jetzt einfach, nimmt uns mehr Arbeit ab. Und dann kommt so, ja, fuck in Anführungszeichen, ich habe eigentlich, seitdem die eingestellt ist, haben wir alle mehr Aufwand, aber halt erst bis zu einem gewissen Punkt. Wenn wir dann alles optimiert und eingerichtet haben, dann verteilt sich das wieder, dann glättet sich das wieder und dann macht wieder jeder seinen Bereich sozusagen. Aber jetzt gerade kommt halt viel, viel gleichzeitig drauf, aber das ist eine gute Sache.
Ja, das ist gut. Vor allem, was ganz, ganz wichtig war, warum wir das gemacht, also was für mich der ausschlaggebende Punkt ist, wo ich sage, das war die absolut richtige Entscheidung. Diese Einstellung hat uns geholfen, unsere Probleme erst zu erkennen und richtig zu bearbeiten, weil ein Außenstehende die Erfahrung in diesem Segment hat, mal von außen drauf guckt. Ja, wir sind in unserer Bubble, wir haben das von null auf aufgebaut, wir sehen das nicht mehr so wie andere. Ja, und das ist auch gut so. Wir haben uns mal hardcore mit auseinandergesetzt, sie lobt uns jeden Tag, sagt, was für eine unfassbar gute Plattform wir da gebaut haben und was für ein unglaublich gutes Team wir sind. Aber das und das und das würde sie ändern, weil dann diskutieren wir, sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen, haben wir Kapazität, macht das Sinn? Und oft hat es eben Sinn gemacht. Und was mich halt so, oder was mich so freut, ist, sie kann sowohl sich um die Studienbewerber kümmern, als auch um die Hochschulen. Sie kann sie auch auf Hochschulen zugehen lassen und weiß, sie weiß, wie man spricht, sie weiß, was die Hochschulen wollen. Sie geht auf einer anderen Perspektive da nochmal ran, mit so einem internationalen Ansatz. Ja. Und ich gehe dann eher so in die Marketing- und Sales-Richtung. Und das macht einfach Spaß, weil wir gerade, das muss man einfach sagen, jede Nachricht, die zurückkommt, ist positiv. Ja, also wirklich, ob es Hochschulen sind, ob es Bewerber sind, ob es Partner sind, jeder möchte mit uns arbeiten. Ein kurzes Beispiel, heute Morgen hat mich die Bologna Business School angeschrieben aus Italien. Bologna ist wahrscheinlich euch allen ein Begriff aus der Bologna-Reform, daraus stammt der Bachelor und Master. Es ist eine sehr, sehr, ich glaube, die älteste Hochschule in Italien.
Der Welt. Bologna war die erste gewesen.
Ja. Überleg mal. Und ich hatte 2022 mit denen das erste Mal Kontakt. Und die kamen auf uns jetzt wieder zu, weil sie gemerkt haben, oh, die sind ja immer noch da. Ja. Weißt du, also solche Dinge passieren jetzt. Und das gibt mir enormen Auftrieb und Motivation. Und ich glaube, dass dieses Jahr wirklich einfach das Jahr ist, wo wir richtig, richtig durchstarten.
Absolut.
Also das sieht auf jeden Fall so aus. Und das freut mich einfach jetzt endlich mal. Ja, weil das haben wir jetzt uns auch verdient, finde ich.
Finde ich auch. Ne? Ich meine, wir sind jetzt im vierten Jahr. Es ist nun mal bei einem Startup so, dass man da auch einen langen Atem braucht. Und ist ja, auch
vor allem
mal,
bei der Plattform.
Genau, und es ist viel, viel aufwärts, viel wieder runter, viel motivierend, viel frustrierend ist. Aber alleine schon, wenn man sich anguckt, was wir so in der Pipeline haben für dieses Quartal, jetzt das erste Quartal, das macht schon, wird schon viel auch ausmachen am Service. Ne? Unter anderem, was du gerade eben angesprochen hattest, die Dokumentenklassifizierung, die wir jetzt einbauen. Da hatte ich gestern erst noch mal ein Gespräch gehabt mit dem anderen Startup aus Saarbrücken, lustigerweise, da wo ich herkomme, die ein KI-Modell entwickelt haben, um Dokumente zu klassifizieren, das wir dann mit einbauen, um dann eben sicherstellen zu können, ja, wenn der Bewerber einen Lebenslauf hochladen soll, dann ist das auch ein Lebenslauf und nicht ein Foto von der Katze, ne? Und so, das ist sehr, sehr wichtig, weil die Hochschulen sich natürlich jetzt aktuell noch nicht drauf verlassen, weil das haben wir auch explizit dazu gesagt. Ne? Wir können nicht sicherstellen, dass die Nutzer das richtige Dokument hochladen, nur dass sie ein Dokument hochladen und dann eben das entsprechend durchgeht. Wir denen aber dann sagen können, ihr könnt euch darauf verlassen, zu 99% ist das dann am Ende auch wirklich das, was erwartet wird. Und das macht es natürlich dann auch noch mal für die Hochschulen einfacher, wenn sie wissen, sie können sich drauf verlassen, ne, und nicht dann noch selbst reingucken müssen.
Ja, das ist mir auch noch mal so richtig aufgefallen jetzt die letzten Tage, dass wir gehen natürlich nach Umsatz und nach Zahlen und gucken, was haben wir von was, wie viel, aber unser Fokus liegt primär auf dem Produkt. Wir sind sehr produktorientiert. Wir gucken immer, wo müssen wir verbessern, damit alles andere auch verbessert wird. Ja, weil wenn unser Kern, unser Service nicht funktioniert und wir uns nicht darauf fokussieren, bringt alles andere nichts. Ja, dann kannst du so viel Hochschulen haben, wie du willst. Du kannst so viel Partner haben, wie du willst. Das bringt dir alles nichts, wenn das Produkt nicht für der es benutzt, also Hochschule und Bewerber, passend ist. Und natürlich ist es nie perfekt. Es gibt immer Verbesserungspotenzial. Und was wir letztes Jahr vielleicht noch super fanden, muss jetzt nochmal verbessert werden. Aber das ist ja normal. Klar. Es ist nur die Schwierigkeit, weil wir halt immer noch allein sind in der Technologie. Ja, also wir brauchen dringend, du brauchst dringend Unterstützung, um dir kleinere Dinge, die vielleicht mal am Tag so wegzuarbeiten sind, abnehmen können. Und du dich um die großen Themen, die wichtigen Themen kümmern kannst. Weil einfach zu viel liegen bleibt, weil einfach der Tag nur 24 Stunden hat. Es geht nicht anders. Ja. Ja, das ist ja in unseren anderen Bereichen zum Teil so, aber nicht so extrem wie in der Technologie. Wir brauchen mehr Leute und dafür brauchen wir Geld. Und deswegen raisen wir Geld und verdienen jetzt auch unser Geld. Aber es ist halt einfach so im Startup, du arbeitest mit dem, was du hast.
Genau.
Und dementsprechend zieht es sich manchmal auch ein bisschen oder es braucht eine Weile, bis das wirklich durchstartet. Wir haben das Henne-Ei-Problem gehabt. Wir haben eine Plattform, die nicht nur, ich sag mal, die Nachfrage braucht, sondern auch das Angebot schaffen muss. Ja. Und ja, das haben wir jetzt, glaube ich, geschafft. Wenigstens in einem Sektor des Markts. Und jetzt gehen wir auch über den nächsten. Und deswegen seid gespannt. Ich glaube, dass wir dieses Jahr noch oft mal auch, also ich habe mir das auch vorgenommen, mal wirklich ehrlich zu sein und auch wenn mal es nicht gut läuft, das auch mal zu erzählen. Mhm. Werde ich auch am Ende des Podcasts nochmal drauf eingehen. Aber wir werden euch jetzt mitnehmen auf die Reise und ich bin mal sehr gespannt, wenn wir im Dezember sprechen. Ja, dann können wir uns ja die Folge nochmal anhören und darauf eingehen. Am 18. Dezember gehen wir auf die Folge vom 18. Januar, wenn es denn ein Aufnahmetag ist, ein. Ja. Und gucken mal, wie das aufgegangen ist. Ich bin sehr gespannt.
Ich auch. Und deswegen seid ihr hoffentlich genauso gespannt wie wir. Bleibt dran, hört weiter rein. Und ich würde sagen, weiter geht's.
Was ist passiert?
Ja, ihr Lieben, ihr wisst ja, wir waren jetzt genau einen Monat oder vielleicht sogar ein bisschen über einen Monat nicht mehr on air und deswegen ist auch unglaublich viel passiert. Das kann ja nicht sein, abartig, dass wenn wir nicht aufnehmen, wieder irgendwie 80 Millionen Themen passieren auf der Welt und wir uns dann jedes Mal zähneknirschend vor dem PC sitzen, um zu überlegen, okay, worüber reden wir? Worüber reden wir?
Wirklich?
Ja, wirklich. Also es ist schwierig. Wir haben es wieder versucht, so gut es geht, zu kondensieren auf das, was jetzt aktuell, aber auch über die letzten paar Wochen relevant ist und war. Dennoch wisst ihr selbst, es ist jetzt, ja, 2 Jahre fast her. Es geht weiter, wie immer, mit dem Krieg gegen die Ukraine. Und Präsident Zelensky hat aktuell davor gewarnt, dass ohne ausreichende Hilfsgelder, so wie es aktuell aussieht, das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, Russland die Ukraine dann doch möglicherweise erobern könnte. Ne? Und was das bedeutet, dürfte uns allen klar sein, denn das wäre dann ein Konflikt zwischen NATO und Russland, der damit provoziert werden kann, weil die Ukraine ja jetzt aktuell das letzte Land ist, das an Russland grenzt, das nicht Teil der NATO ist oder zumindest größere Land ist. Und alle grenzenden Gebiete an die Ukraine sind ja NATO-Mitgliedstaaten. Und ich bezweifle, dass Putin dann sagt, ja, okay, hab mein Ziel erreicht, da bleibe ich stehen. Vor allem, wenn ja im Prinzip auch schon durchgesickert ist, dass er ja den Stand der Sowjetunion wieder haben möchte. Wenn wir schon über die NATO reden, der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses betont die Notwendigkeit einer stärkeren gesellschaftlichen Anpassung an das neue sicherheitspolitische Umfeld. Ihr habt das vielleicht auch hier in Deutschland mitbekommen, dass die Gespräche wieder losgegangen sind über eine mögliche Wehrpflicht oder zumindest den Wehrdienst wieder ein bisschen so sexy zu machen, dass Leute auch freiwillig hingehen. Das ist was, womit keiner mehr gerechnet hat, ne? Dass das sich so bei uns einbrennt. US-Außenminister Blinken äußert sich übrigens auch skeptisch über die Chancen auf einen Waffenstillstand in der Ukraine. Will ja keiner verhandeln aktuell. Russland bezeichnet die Gespräche in Davos, da findet ja gerade das Weltwirtschaftsforum statt, als schädlich für den Frieden in der Ukraine, weil da viele sich ja entsprechend positioniert haben. Und Präsident Zelensky auf der anderen Seite lobte die Rolle der Türkei als Partner, insbesondere bei der Ausfuhr von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer. Hört man ja auch nicht so oft, dass Erdogan als guter Partner quasi gelobt wird.
Oh, der andere Krieg oder einer der anderen Kriege, der bei uns aber auch in den Medien brutal präsent ist seit dem 7. Oktober 2023, ist natürlich der Krieg in Nahost, der sich auch noch leider ausgeweitet hat. Aber zum Ursprung Israel-Palästina in Ra'anana, falls ich das falsch ausgesprochen habe, tut es mir wirklich leid, nahe Tel Aviv wurde ein Anschlag verübt, bei dem eine Frau getötet und über ein Dutzend Menschen verletzt wurden. 2 mutmaßliche palästinensische Täter aus Hebron wurden festgenommen. Mhm. Angehörige der rund 240 Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden, fordern intensivere Bemühungen für deren Freilassung. Und die kritisieren ja auch Netanyahu und die israelische Regierung da nicht genug zu tun. Ja. Laut dem Vorsitzenden des palästinensischen Investmentsfonds könnten mehr Menschen durch Hunger sterben als im Krieg tatsächlich, ne? Durch die schlimme Versorgungslage, die da auch herrscht. Seit Beginn des Krieges wurden im Gazastreifen über 24.000 Menschen getötet und mehr als 61.000 verletzt. Auf israelischer Seite gab es über 1.200 Todesopfer, darunter mindestens 850 Zivilisten sowie 510 Tote in den eigenen militärischen Reihen. Mhm. Brutal, ne? Überleg mal. Fast 1,9 Millionen Menschen im Gazastreifen sind auf der Flucht, was über 85% der Bevölkerung entspricht. Wow. Es ist nicht zu glauben. Und leider, leider ist das ja eskaliert oder es droht momentan wirklich zu eskalieren, weil jetzt auch die Houthi-Miliz aus dem Jemen beschlossen hat, im Roten Meer verschiedene Schiffe anzugreifen, Handelsschiffe, und große Reedereien auch diese Route mittlerweile meiden. Und das ist eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Und nun hat ja auch Großbritannien, USA, Australien, Niederlande und Kanada Gegenangriff gestartet und beschießt die Houthi-Miliz im Jemen gezielt. Und da gab es auch schon Vergeltungsschläge und es ist eine absolute Katastrophe. Und auf der anderen Seite hat Iran Irak und Syrien angegriffen. Ne? Ja. Im Irak eine, ich glaube, israelische Stützpunkt und im Syrien Stützpunkte des IS. Also egal, wo du hinguckst, Tod und Zerstörung, es ist nicht zu glauben. Und ich habe auch heute wieder, nicht heute, ich glaube, das war vor ein paar Tagen, von einem Podcaster aus USA gesagt, der einfach so als letzten Abschluss hat er gesagt, wir sind näher am Dritten Weltkrieg als am Frieden. Mhm.
Das ist krasser verrückt, Satz. Oder? Ja. Mhm. Aber das ist, weil diese Eskalationsspirale einfach halt weiter und weiter und weiter geht. Ja.
Ja.
Wirklich, wirklich gespannt. Wir sagen es ja immer, aber wirklich gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt, weil zum Positiven, so sieht es aktuell nicht aus, ne?
Nee, und keiner ist positiv. Keiner. Ja. Also wirklich, wenn du fragst, um welches Thema es geht, jeder ist angespannt in irgendeiner Art und Weise. Das finde ich richtig gruselig, aber kommen wir ja nachher noch zu, ne?
Das stimmt, das stimmt. Wobei, wenn du eine Person fragst, der müsste es gerade sehr gut gehen, die findet sicherlich, was gerade passiert ist, sehr gut. Nicht das, was auf der Welt im Sinne von Kriegsgeschehen abgeht, aber wenn man mal in die USA und die jetzt stattfindenden Vorwahlen geht. Denn Donald Trump, Ex-Präsident und so wie es aktuell aussieht, wohl der neue Kandidat der Republikaner, hat jetzt gerade die republikanische Vorwahl in Iowa gewonnen. Ihr wisst ja, es gibt verschiedene Kandidaten für die jeweilige Partei, zumindest jetzt gerade bei den Republikanern. Bei den Demokraten ist immer noch kein anderer Kandidat nominiert. Aber er hat quasi jetzt diese erste Vorwahl in Iowa gewonnen. Ein sehr bedeutender Schritt in der Nominierungskampagne für die Präsidentschaftswahl, denn der Erfolg in Iowa wird normalerweise immer als sehr wichtiger Indikator für spätere Erfolge in den Vorwahlen angesehen. Und nicht nur das, er hat nicht nur gewonnen, sondern mehr Stimmen als die anderen drei Kandidaten zusammen erhalten. Also phänomenal. Nikki Haley und Ron DeSantis, die lieferten sich ein sehr enges Rennen um den zweiten Platz und der vierte Kandidat ist aus dem Rennen raus, hat aber seine eigenen Wähler dazu angeregt, ihre Stimme wiederum Donald Trump zu übertragen bei den weiteren Vorwahlen, die noch so anstehen. Politische Beobachter sehen Trump natürlich weiterhin als dominierende Figur in der Republikanischen Partei. Wer hätte das gedacht? Es gibt auch weltweit natürlich jetzt Bedenken hinsichtlich dieser Auswirkungen, ne? Wenn Trump erneut kandidieren und gegebenenfalls sogar Präsident werden würde, und zwar Bedenken hinsichtlich der internationalen Politik und der Sicherheitsarchitektur der Welt. Ne? Wir wissen ja, die NATO ist jetzt nicht so oberste Priorität des Ex-Präsidenten. Und die Vorwahl selbst fand wohl unter sehr extrem kalten Bedingungen statt, was die Wahlbeteiligung beeinflusst haben könnte. Also weniger Leute, die sich da hinbegeben haben. Aber so be it. Ne? Also er hat mit so deutlichem Abstand gewonnen, dass ich glaube, da müsste schon irgendwie eine Welle an Menschen angereist sein, wenn es wärmer gewesen wäre, um das irgendwie umzudrehen. Und weitere Vorwahlen in anderen Bundesstaaten werden jetzt folgen. Die endgültige Nominierung der republikanischen Kandidaten dann auch am Ende bestimmen werden. Und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Paula und ich, wir sind ja Riesenfans, was das angeht.
Ja, wir steigen da auf jeden Fall ein. Also sobald die Vorwahlen fortgeschritten sind, ich glaube, die endgültigen Kandidaten werden jeweils im Juli und August bestimmt. Juli, glaube ich, Republikaner, August Demokraten. Und dann werden wir sowieso bis November komplett da durchberichten und auch mal auf die einzelnen Kandidaten eingehen. Vielleicht kurz, ich habe mich auch im Vorfeld, bin ich da ziemlich interessiert und habe mich da auch ein bisschen schlau gemacht. Du hast gerade gesagt, Donald Trump findet es gut, was gerade passiert. Ich glaube das nicht.
Meinst du?
Ja, für Donald Trump sieht es gut aus, was die Vorwahl jetzt angeht. Allerdings hat er immer noch diese ganzen Prozesse am Hacken. Und es kann auch wirklich sehr gut sein, dass er dafür noch ziemliche Probleme kriegen wird. Das Ganze geht ja noch vor den obersten Gerichtshof eventuell und wird ja jetzt auch von seinen Anwälten angefochten, dass er in den Bundesstaaten nicht auf dem Wahlzettel stehen darf. Ne?
Ja.
In zwei Bundesstaaten, glaube ich, Maine und Colorado, wenn ich mich nicht irre. Genau, und auf jeden Fall wird das noch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also entweder er kann Präsident werden oder halt muss ins Gefängnis.
Das Spannendste an der Sache ist, dass der oberste Gerichtshof am Ende selbst bei einer Verurteilung, wenn er dann quasi von den Wählern gewählt wird, dann entscheiden muss, was mehr gilt. Rechtsstaatsprinzip quasi oder der Wählerwille. Hatte ich gestern auch noch mal in einem Podcast gehört. Das ist spannend, dass sie diese Entscheidung treffen dürfen und können überhaupt. Dürfen. Ne?
Genau. Ja. Es ist auch so, dass viele Polls, also viele Umfragen, sagen, dass viele Amerikaner, die jetzt momentan Trump-Sympathisanten sind, jetzt nicht die Hardliner, aber die jetzt gerade ihm zugeneigt sind, die würden, wenn er wirklich verurteilt werden würde, dann von ihm abrücken. Das ist auch eine Geschichte. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass zum Beispiel, also Donald Trump steht weit vor Nikki Haley.
Ja.
Aber Donald Trump steht nur ein bisschen über Joe Biden. Nikki Haley steht massivst über Joe Biden. Mhm. Das heißt, die Republikaner müssten sich überlegen, wenn Joe Biden antritt, wollen wir es dann riskieren, Trump-Biden? Oder schicken wir jemanden ins Rennen, der da große Chancen hat? Und Nikki Haley, die Frau, hat unfassbare Finanziers. Die hat ganz viel Geld eingesammelt für diesen Wahlkampf. Die ist absolut jetzt momentan Nummer zwei. Ron DeSantis wird zurücktreten, glaube ich, weil solange es ein 2-1 ist, ist Trump voll im Vorteil. Weil immer, also er kann quasi immer sagen, der und der ist schlechter als ich. Wenn aber nur noch eine Person gegen ihn antritt in der eigenen Partei, gibt es immer ein Gegenüberstellen. Solange es zwei sind, nicht. Und deswegen wird einer der beiden, ich schätze Ron DeSantis, jetzt bald aussteigen.
Spannend, ja.
Ja, was auch spannend war, eigentlich fast Drama-like, ja, ich dachte wirklich, wir sind hier im Film, war das AfD-Treffen in Brandenburg. Und zwar hat die AfD ja einen ziemlichen Shitstorm erlebt, würde ich mal sagen, und ist stark in die Kritik geraten, wegen eines Geheimtreffens nahe Potsdam, das von der investigativen Rechercheplattform Korrektiv aufgedeckt wurde. Dort sollen Vertreter der AfD mit Neonazis zusammengekommen sein. Die Runde haben sie übrigens die Düsseldorfer Runde genannt.
Spannend.
Auch einfallsreich. Bei dem Treffen sollen unter anderem Pläne zur Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland diskutiert worden sein. Das Treffen und seine Inhalte lösten eine Welle der Empörung und intensive Debatten über den Umgang mit der AfD aus. Der Fall erregte große mediales Interesse und führte zu weiteren Diskussionen über die Rolle der AfD in der deutschen Politik. Politiker wie Robert Habeck äußerten sich zu den Zielen der AfD, die demokratische Strukturen in Deutschland bedrohen könnten. Also bei diesem Treffen waren AfD-Politiker, es waren Unternehmer und es waren Mitglieder der Werteunion, ja, also CDU-Mitglieder.
Und Neonazis.
Neben den Neonazis, neben eine sehr, sehr ganz schlimmen Neonazis, die wirklich, also die
identitäre Bewegung, also Vertreter der identitären Bewegung. Das ist
ja die eine, NS, ja. Die NS widerspiegelt, ja, die NS-Propaganda gut findet und vertreibt. So, das Unwort des Jahres lautet Remigration, was die jetzt ganz toll finden, dass die einen Begriff in die Welt geworfen haben, was wir jetzt alle kennen. Vorher kannte das keine Sau. Und es geht einfach darum, dass nicht Straftäter aus anderen Ländern, die sowieso irgendwie hier keine wirkliche Integration genießen können, abgeschoben werden sollen, sondern Menschen mit Migrationshintergrund, auch sogar Menschen mit teilweise deutscher Staatsbürgerschaft. Ja, also, oder Leute, die Aufenthaltstitel haben, die hier aber arbeiten, die hier Familien haben, sollen alle raus.
Ja.
Da soll der Aufenthaltstitel entzogen werden und solche Sachen. Also krasse Nazi-Propaganda, ja?
Ja, man merkt hier halt an, ne, dass sich das erregt, so wie es Deutschland erregt, so wie es mich erregt. Deswegen würde ich sagen, da reden wir gleich noch mal drüber, denn ich habe da ein Thema mitgebracht. Was vielleicht ein bisschen schöner für die politische Landschaft ist. Ja, nein, wer weiß, keine Ahnung. Ich bin da sehr gespannt. Wir haben es beim letzten Mal drüber gehabt, dass eine gewisse Dame namens Sarah Wagenknecht einen Verein gegründet hat. Dieser Verein ist nun offiziell eine Partei und nennt sich Partei Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit. Also im Prinzip der Name des Vereins jetzt auch als Parteiname. Und Sarah Wagenknecht bezeichnete diesen Schritt als historisch, da die Partei das Potenzial habe, das deutsche Parteienspektrum grundlegend zu verändern. Dieser Meinung bin ich übrigens auch, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, wie stark es auf westliche Bundesländer Auswirkungen haben wird, aber im Osten ist ja nach aktuellen Umfragen, noch bevor die Partei gegründet wurde, hat sie ja sehr viel Zuspruch bekommen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Spannenderweise zählt zu den führenden Persönlichkeiten der Partei Unternehmer und Hochschulprofessor Sherwin Hakschino und als stellvertretender Vorsitzender und der Bundestagsabgeordnete Christian Laie als Generalsekretär. Sprich, sie haben tatsächlich auch als einzige Partei bisher wirklich führende Unternehmerpersönlichkeiten im engeren Parteivorstand. Sehr spannend. Auch der Schatzmeister ist ein bekannter Unternehmer und Millionär. Also da ist dann zumindest mal Expertise, was das angeht, in der Partei vorhanden. Spannend wird es aber, wenn man sich so ein bisschen die Positionen anguckt. Zu den zentralen Positionen gehört nämlich unter anderem die Begrenzung der Migration, was ja eigentlich eher ein rechtes Thema in Anführungszeichen, also ein konservatives Thema ist. Stopp der Waffenlieferung an die Ukraine und Energiesanktionen gegen Russland, was traditionell eher ein linkes Thema ist. Ja. Die weitere Nutzung von billigem Gas und Öl, auch links. Kein Aus für Verbrennermotor sowie eine Abkehr von der aktuellen Klimapolitik, auch links, ne, wegen den Preisen. Wagenknecht plädiert zudem für höhere Mindest- und Tariflöhne, bessere Leistungen in Arbeitslosen- und Rentenversicherung und auch stärkere Besteuerung von Vermögen und hohen Einkommen. Also es ist ein Mischmasch aus konservativen und progressiven Ideen. Sehr spannend. Deswegen finde ich es auch so spannend zu sehen, wie sich diese Partei und ob sich diese Partei im Parteienspektrum etablieren wird. Und wieder die Wahlergebnisse
aussehen. Ja, und es ist wieder Zeit für ein neues Tippspiel, mein Lieber. wir haben ja schon einige Tipps am Laufen. Wer wird US-Präsident und wer wird neuer Bundeskanzler? Mhm. Wer wird CDU-Kanzlerkandidat, AfD-Kanzlerkandidat in? jetzt, wie viel Prozent wird Sarah Wagenknecht erhalten?
Bei was? Bei der Europawahl oder bei den Landtagswahlen? Weil die Europawahl ist das erste, ne?
Ich weiß, nee, aber ich glaube, dass da haben sie jetzt irgendwie 23 Seiten Programm oder sowas. Das wird aber auf jeden Fall nochmal überarbeitet. Lass uns mal in Deutschland bleiben. Lass uns mal ein Bundesland. Also lass uns mal im Osten, ne? Was glaubst du, was die Partei dort kriegt?
Also ein Bundesland wäre ja nicht der Osten, sondern Thüringen, hätte ich jetzt auch gesagt. Mhm. Thüringen wird natürlich schwierig, weil da haben wir den Bernd den Höcke.
Ich heiße Björn.
spannend. Also, was hat die AfD da gerade? 30%, ne? Meine ich? Knapp? Oder über 30%?
Wird der MP? Aber nicht alleine. Ne?
Also, ja, warte, pass auf. Ich bin jetzt am Überlegen. Also, die AfD hat 30% ohne das Bündnis Sarah Wagenknecht. Was ist, wenn jetzt Bündnis Sarah Wagenknecht reinkommt? Meinst du Bündnis Sarah Wagenknecht für die stärkste Partei?
Nein.
Glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, dass die AfD weiterhin bleibt.
Aber ich glaube, dass die 20% oder so schaffen kann. Mhm. Und dann gibt es da halt eine Bündnis Sarah Wagenknecht AfD-Koalition.
Meinst du? Ich glaube, die schließt das aus.
Nee. Nein. Nein, die schließt das nicht aus. Jetzt erst neulich. Ja. Die ist ja noch eine, die sagt, also. Sie sympathisiert nicht mit der AfD, aber sie sagt auch, wir dürfen sie nicht verbieten, wir dürfen nicht.
Ja, aber sie spricht, du wolltest gerade Lanz sagen, ne? Und bei Lanz hat sie aber über Alice Weidel geredet, wo ich in Teilen sogar zustimmen würde, aber nicht bei Björn Höcke, den hat sie auch selbst quasi.
Ja, der muss halt vorher verboten werden.
Genau, das wäre halt
also
so eine Frage.
Also der darf halt nicht antreten, genau, aber wenn der da antreten darf, dann. Also er kann halt nur verhindert werden als Ministerpräsident, wenn er keine Regierung zustande kriegt. Mhm. Und bei 30% schafft er das nicht. Außer im dritten Wahlgang, wenn dann wieder AfD gewinnt, dann zählt die einfache Mehrheit. Ne? Ja. Dann kann er auch gewählt werden. Also muss die andere Parteienlandschaft, CDU, muss dann sagen, okay, dann gehe ich halt doch mit Bündnis Sarah und den Grünen oder so. Also weiß nicht, wie viel die Grünen in Thüringen kriegen, aber ja. Das geht ja nicht anders, oder? Also ich habe keine Ahnung. Ich bin da jetzt auch nicht wahnsinnig.
Es wird halt sehr schwierig. Aber ich glaube, wenn Bündnis Sarah Wagenknecht 20% bekommt, dann müsste Bündnis Sarah Wagenknecht, glaube ich, die stärkste Partei sein.
Okay, lass mal Bundestagswahl 25. Mhm. Es kommt natürlich darauf an, was die jetzt in dem einen Jahr macht.
Oh. Meinst du, sie kommen über die 5%-Hürde? Das ist eine gute
Frage. Das glaube ich leider schon.
Also ich glaube, dass die Linken nicht mehr drin sind. in der nächsten Runde, weil die haben sich ja auch diesmal nur mit den Direktmandaten gerettet. Also die Linken sind raus.
FDP muss zittern.
FDP muss zittern, ja. Boah. Vielleicht, also wenn alles wirklich gut läuft, dann vielleicht mit 6-7%, so knapp über der 5%-Hürde. Ja, so aber glaube ich, mehr würde ich nicht sagen. Weiß ich nicht.
Es kommt drauf an. Es kommt wirklich drauf an, wie jetzt das Land sich in dem nächsten Jahr entwickelt. Es kann alles passieren. Das finde ich auch die große Unsicherheit. Weil so, ob jetzt CDU, SPD, Grüne, wer auch immer regiert, war ja eben, ich sag mal, für uns die Mitte egal.
Ja.
Erstmal, klar, kann man diskutieren, den mag ich lieber oder so. Aber jetzt ist es halt so unsicher, weil es kann alles passieren, was ich meine. Also in einem Jahr passiert da einfach so viel. Ich bin so wirklich gespannt. Aber wir reden ja gleich nochmal drüber.
Ja, eben. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ne?
So Leute, bevor wir zu den persönlichen Themen kommen, haben wir natürlich auch die Wirtschaftsnews für euch nochmal zusammengefasst, wie immer.
Du meinst die weltberühmten Chianti und Riesling Wirtschaftsnews.
Ganz genau, richtig. Und zwar starten wir direkt mit einer kuriosen Meldung. Bei einer Boeing 737 MAX kam es zu einem Zwischenfall, bei dem ein Stück der Kabinenwand herausfiel. Die US-Luftfahrtbehörde hat Ermittlungen gegen den Hersteller aufgenommen und für diese Flugzeugtypen ein Startverbot erteilt. Wie oft hat Boeing eigentlich diese Kacke? Irgendwas ist immer. Und jetzt bricht da eine Notfalltür bricht da raus. Zum Glück saß da keiner. Stell mal vor, du fliegst über Alaska aus dem Ding raus. Ciao.
Nichts passiert. Das Einzige, was runtergefallen ist, ist ein iPhone. Und das hat wohl überlebt, habe ich gehört.
Überleg mal. Good job, Steve Jobs. Nein, wirklich. Also Wahnsinn. Krass. Ja, stell mal vor. Okay. In Deutschland steigt das Interesse an einem vorzeitigen Renteneintritt, besonders bei der Babyboomer-Generation. Mhm. Experten warnen, dass der Bauboom in Deutschland vorbei sei. Die hohen Zinsen führen zu einer steigenden Zahl von Privat- und Unternehmerinsolvenzen, was die Wirtschaft belastet. Mhm. Deutschland wird als Schlusslicht beim Wachstum in der Eurozone gesehen. Mit einer Prognose von lediglich 0,8% Wachstum für das nächste Jahr. Aber wenigstens Wachstum. Die Energiekrise hat Deutschland hart getroffen, insbesondere aufgrund der Abhängigkeit vom russischen Gas und der hohen Inflation, die Kaufkraft der Haushalte senkt.
Ja, also auch in der Wirtschaft und in der Welt ist viel passiert, wie ihr wisst, meine Lieben. Deswegen haben wir, wie gesagt, das Ganze versucht, so gut wie möglich zu komprimieren. Hoffe, ihr nehmt da ein bisschen was mit und dann schauen wir mal, was in den nächsten 2 Wochen so wieder passieren wird.
Was treibt euch um?
Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind mal wieder am Ende, am letzten Teil unseres Podcasts angekommen. Ihr wisst, mein Lieblingspart und deswegen möchte ich nicht viel weiter labern. Paula darf jetzt erstmal labern, wie immer mindestens 5 Minuten. Paula, was genau treibt dich denn jetzt aktuell um? Erzähl mal.
Ja, ein Thema, was glaube ich auch ziemlich verbreitet ist in der Gesellschaft und zwar Mental Health. Mm. Ich habe manchmal das Gefühl, was ich so mache, ja, so mein Alltag ist nicht so das Normal, ja, also Start-up, Kind, da hat man trotzdem noch ein Sozialleben und so weiter. Das ist natürlich auch emotional gesehen ziemlich eine Herausforderung manchmal, ja, klar. Also weil man dann irgendwie, weil man mit dem Start-up dann irgendwie unruhige Nächte hat und überlegt, wie macht man weiter, weil man mit dem Kind unruhige Nächte hat und so weiter. Dazu kommt, dass wir jetzt in den letzten Wochen vermehrt von Freunden gehört haben, die auch Startups hatten oder Projekte oder Ziele und die gescheitert sind. Ja, also die Startups nicht funktionieren, die aufgehört haben. Ich sage nicht aufgegeben, ja, weil die haben so lange gekämpft und so toll gearbeitet. Es hat einfach nicht funktioniert. Ja, und das nächste Projekt kommt auf jeden Fall. Und solche Dinge passieren. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass mich das, und das ist wirklich jetzt mein Ernst, dass mich das kaum stresst. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mental total gefestigt bin. Und zwar in dem Sinne, dass ich mir denke, eigentlich ist alles scheißegal. Weißt du, ernsthaft. Ich denke mir das wirklich. Ich denke mir, naja, wenn ich jetzt traurig bin oder wütend oder depressiv, ja, dann ändert das nichts. Das ändert nicht, dass die Welt sich dreht. Das ändert nichts, dass ich morgen wieder mein Kind zur Kita bringen muss. Und es ändert auch nichts, dass ich morgen am Laptop sitze und meinen Termin abhalten muss. So. Ja. Also bin ich doch lieber fröhlich. Es ist immer leichter gesagt als dann getan, aber danach versuche ich wirklich stark zu leben seit einigen Monaten und das funktioniert gut. Und dann denke ich mir, gut, meine Oma ist 86, 87 und hat jetzt vor ein paar Tagen eine ihrer engsten Freundinnen verloren, die auch schon sehr alt war, ja, und die, mit der sie eigentlich ihr ganzes Leben verbracht hat und immer Anschluss hatte und so. Und das Leben ist einfach vorbei mit fast 90, wann man auch mal sterben kann. Ja, das ist jetzt nicht plötzlich oder schrecklich oder tragisch, sondern, also für meine Oma ist es tragisch, aber es ist der Lauf des Lebens. Und die Frau war auch mal Mitte 20 und hatte Ziele, Träume und war auch mal depressiv und traurig, hat aber weitergemacht, hat ein schönes, langes Leben gelebt und ist jetzt gestorben.
Ja.
Und so wird es bei uns hoffentlich auch sein. Und deswegen muss man nicht traurig sein, deswegen muss man nicht depressiv sein, sondern man kann Emotionen, die man fühlt, wahrnehmen und auch fühlen und dann geht's weiter.
Okay.
Und wirklich, das hört sich jetzt so richtig guruhaft an, aber das gibt mir so viel Stärke, egal in was ich mache, wirklich. Ich habe auf vieles keinen Bock, aber ich mache es, weil egal, ob ich es mache oder nicht, keiner macht es für mich.
Klar.
Also mach, wirklich, und das kann man auch trainieren. Ich habe das auch trainiert oder trainiere das immer noch und versuche mich da wirklich selbst auch manchmal zu, ja, schön zu reden. Ja?
Klar.
Ja, wollte ich hier mal teilen, weil das gut funktioniert bei mir und vielleicht hilft das ja jemandem.
Finde ich schön. Finde ich eine sehr schöne Sache. Ich bin vom Typus her ja auch Optimist, sehr stark. Deswegen bin ich auch immer der Meinung, dass auch wenn man mal Scheiße frisst sozusagen, kann man ja auf gut Deutsch mal sagen, dass das immer am Ende wieder gut wird. Alles passiert aus einem bestimmten Grund. Das finde ich, ist für mich immer zum Beispiel ein wichtiger Faktor gewesen, dass man, wie du sagst, nicht irgendwie, also einerseits für sich selbst nicht umsonst Sachen macht, andererseits aber so irrelevant für das Universum ist, ja, dass egal, was du machst, ja, oder nicht machst, dass an sich nichts daran ändert, dass die Welt sich weiter dreht, wie du sagst. Ne?
Genau.
Und dass man nur ein kleiner Stein im Getriebe ist. Ne?
Ja, es ändert nichts, genau, aber gleichzeitig ändert es alles.
Genau, für dich.
Weil alles sinnlos ist, macht das, was du machst, absolut Sinn.
Mhm.
Aber nicht nur für dich, auch für andere. Wenn du ein guter Mensch bist, dann bringst du der Welt was, weißt du? Und also man kann auch mal blöd sein oder so, aber du weißt, was ich meine.
Mhm. Ja,
und warum ich auch darauf gekommen bin, ist, weil ich jetzt von zwei Leuten aus meinem engeren Bekanntschaftskreis gehört habe, dass sie zum Psychologen gehen. Aber nicht, weil sie jetzt schwer depressiv sind oder so, sondern weil die einfach mit einem Psychologen reden wollen.
Mit einer dritten Person.
Genauso, genau, wie wenn du dir einen Arm verletzt, dann gehst du auch zum Arzt. So ist auch die Psyche. Und das ist ja ein immer populäreres Thema, sage ich mal so. Ja, früher ist man nicht zum Psychologen gegangen. Aber ich habe mir dann gedacht, nee, ich brauche das nicht.
Mhm.
Zu einer dritten Person gehen und der jetzt irgendwie, was soll die mir sagen? So kommt mir das rüber, aber das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Menschen, die das brauchen und denen das hilft, super.
Absolut.
Ja? Und die sollen das bitte machen. Und unglaublich gut, dass das auch hilft. Aber ich denke mir jetzt, nee, die Stunde Zeit spare ich mir und mache lieber was anderes. Weißt du, ich meine? Weil ich kann das auch mir selbst, also momentan noch, toi, 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 ich hoffe, das bleibt auch so, mir das auch selber so emotional, kann ich das so regeln, dass ich einfach weitermachen kann und es auch mir gut geht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich schwer depressiv Dinge mache. So, ne? Es muss einem ja auch gut gehen dabei.
Ja. So. Ja, ich finde, es sollte jeder immer das machen, von dem er oder sie weiß, dass es ihn oder sie halt weiterbringt, ne? Dass das hilft. Wenn du weißt, okay, es hilft dir, mit jemandem zu reden, dann musst du mit jemandem reden. Wenn du weißt, absolut, es hilft dir irgendwie, dich abzulenken, indem du irgendwas machst, dann musst du dich ablenken und irgendwas machen. Ganz einfach.
Genau.
Jeder weiß für sich eigentlich am besten, was das Beste für ihn ist. Ne?
Richtig. Und ich glaube, auch eine große Stütze ist natürlich eine Familie, Freunde,
klar,
Bekannte. Also ich glaube, dass wir uns auch sehr glücklich schätzen können. Ne? Wir haben
absolut
tolle Familie, wir haben uns, wir haben Freunde, wir haben auch eine tolle Firma, die Spaß macht, einen Job, der einen erfüllt. Natürlich ist es stressig und manchmal ätzend und anstrengend, aber alles in allem machen wir ja das, auf was wir Lust haben.
Genau.
Und das ist auch ein Grund, warum wir jetzt nicht Burnout oder so erleiden, auch wenn wir Tag und Nacht arbeiten, weil das Ding, was dir Spaß macht, dir keinen Burnout bringt. Das ist der Stress, der dich zum Burnout treibt, ist der Stress, den du nicht möchtest.
Mhm.
Ja, Arbeit, die du nicht machen möchtest.
Negativer Stress, ja.
Distress, genau.
Ja.
Und das hat ja auch Jeff Bezos mal gut gesagt, ja, ich arbeite 24/7, aber ich kann nicht aufhören. Ich liebe das einfach und deswegen, das ist wie mein Hobby, das ist jetzt keine Qual, das zu tun, deswegen brennt der auch nicht aus, ja. Und da glaube ich fest dran. Ich glaube das wirklich.
Absolut.
Deswegen sollte man sich überlegen, wenn man irgendwie wirklich vor einem kompletten emotionalen Kollaps steht, ob man nicht was Falsche macht, vielleicht, ne? Weiß ich nicht, bin keine Psychologin. Aber ja, das fand ich mal ein spannendes Thema.
Finde ich auch. Das ist auch was, wo man immer gerne drüber reden sollte, für sich, für andere, ne? Und sich auch nie scheuen sollte, wie du sagst, gegebenenfalls sich Hilfe zu suchen, wenn das etwas ist, das man braucht und das einem hilft. Ne? Absolut.
Ja, und ich rede jetzt nicht von Depressionen oder so, also wirklich psychischen Krankheiten, weil dafür kann man nichts. Da bringt auch schöne Gedanken gut nicht. Depressionen sind eine Krankheit, die müssen behandelt werden. Und das meine ich nicht, sondern einfach, jeder kennt es, manchmal ist man im Down, manchmal ist man im Loch, manchmal fühlt man sich einfach nicht gut. Und da kommt man mit solchen Gedanken wieder raus, finde ich, auf jeden Fall. Ja. So, Mino, zum Abschluss, was treibt dich um?
Heute komme auch ich mal zum Wort.
Warte mal, ich glaube, in diesem Podcast hast du 80% geredet.
In diesem, meinst du? Ich muss dir mal vom Cutten immer die Screenshots schicken. Du bist im Schneideprogramm, bist du gelb. Ja, von der Turmschuhe, du bist gelb und ich bin lila. Und man sieht immer so duschgängige, lange, gelbe Striche. Aber das ist ja schön. Ja,
warte mal ab.
Ich höre dich gerne reden. Du hörst dich gerne reden und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hören dich gerne reden.
Du hörst dich
und
gerne reden.
Ich mich auch, ja. Nein, ich habe es ja schon so ein bisschen angekündigt, gerade eben, als wir beim Thema AfD warst, dass ich da was vorbereitet habe, beziehungsweise, dass mein Treibt mich um etwas ist, das Deutschland gerade umtreibt, nämlich die Diskussion, die wir jetzt rund um dieses Thema AfD haben, im Zuge dieses Skandals, ja, offensichtlichen Skandals, wird ja jetzt nicht nur diskutiert, sollen Leuten wie Björn Höcke irgendwie die Grundrechte entzogen werden, dass er nicht kandidieren darf oder wie auch immer, sondern wir reden ja jetzt, und da war jetzt ja auch erst die letzte Maischberger-Folge drüber, die vorletzte Maischberger-Folge, eine der Lanz-Folgen diese Woche war darüber gewesen, wir reden jetzt über ein mögliches Verbot, beziehungsweise ob es gut oder schlecht ist, die AfD zu verbieten. Und das ist das, was mich gerade umtreibt, nämlich diese Diskussion und wie du dazu stehst, wie ich dazu stehe. Und lustigerweise, ihr wisst ja, Leute, dass ich Vorsitzender der FDP Köln Süd bin. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo viele der, ich sag mal, moderneren Mitglieder drin sind. Ja, die wissen, wie man ein Smartphone bedient. Und wegen der Weichberger-Sendung vor 2 Tagen ging da auch eine fette Diskussion in unserer Gruppe los, wo einer der Mitglieder eben gesagt hat, hier, wie steht ihr dazu? Und alle verschiedenen Meinungen da reinkamen. Manche so wie ich, manche anders und so. Und das fand ich einfach spannend und wollte das mit hier reintragen. Und deswegen starte ich erstmal mit einer Frage. Also leider Gottes, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein bisschen weiter, Paula, zuhören. Aber ich spiele den Ball erstmal zu dir. Was sagst du? Verbieten, ja oder nein?
Oh, das ist so einfach, ne? Schwierig. Mhm. Nee. Also ich glaube, Teile von Björn Höcke darf nicht antreten, meiner Meinung nach. Wenn er antritt und gewählt wird, ist das ein absolutes Fiasko. Mhm. Ja, ich muss mich bei dir entschuldigen für eine Sache. Nicht entschuldigen, sondern ich muss dir in einer Sache recht geben. Nein, entschuldigen tue ich mich bei dir nicht. Nein.
Ihr habt es gehört, das wird nicht rausgeschneiden.
Nein. Also ich muss dir in einer Sache recht geben, wo ich anderer Meinung war, wo ich meine Meinung aber geändert habe. Und zwar in der Sache, wir hatten ja auch mal ursprünglich die Diskussion, sollte man die AfD, sollte man der zuhören?
Genau.
Oder einfach sagen, nein, ignorieren, weg damit. Ja. Und ich war ja immer eher auf der Seite ignorieren, gar nicht erst zuhören. Und du hast ja immer gesagt, nee, man muss sich mit denen auseinandersetzen.
Ja.
Heute sage ich, hätte man sich mehr mit denen auseinandergesetzt, wären die jetzt, glaube ich, nicht so stark.
Korrekt.
Und weil einfach raus, also es kommt ja immer wieder jetzt auch mit dem AfD-Treffen da in Brandenburg, ja, mit den Rechtsradikalen. Sorry, aber man merkt doch, auf was die aus sind, ja, und worauf die raus sind. Lest dir das Parteiprogramm doch mal durch. Ich mach das halt oder halt Teile davon, ja. Die machen ja nichts Gutes, also keine Sozialpolitik, keine gesellschaftliche Fortschritte, die wollen keine Subventionen, die wollen nichts. Für die Bauern nicht, für die Familien nicht, für die Schulen nicht, für nichts, ja, für gar nichts. Und Also rein politisch für unser Land wäre das eine absolute Katastrophe. Abgesehen von Nazi-Propaganda, abgesehen von dem rechten Flügel, den es da drin halt gibt. Ja. Nicht jeder AfDler ist Nazi, nicht jeder Protestwähler ist Nazi. Die Ampel ist schuld daran, dass die AfD jetzt gerade so stark wird und auch die vorherige Regierung. Mhm. Aber vor allem jetzt die Ampel, weil die eine absolute schlechte Kommunikation hat. Ja. Ich sag nicht schlechte Politik, ja, sondern schlechte Kommunikation. Ja. Und dementsprechend das jetzt so polarisiert und unfassbar aus den Fugen geraten ist. Ja? Und deswegen glaube ich, wenn wir jetzt die AfD verbieten, dann bricht hier das Oberchaos aus. Und das sollten wir nicht tun, sondern wir müssen versuchen, demokratisch, die Mitte muss versuchen, demokratisch diese Wahlen zu gewinnen. Und zwar deutlich. Sehr mit guter Politik, guten Kommunikation und auch mit sachlicher Auseinandersetzung. Da habe ich meine Meinung echt
geändert. Perfekt. Ich wollte vorhin nur sagen, ich wette meinen Arsch drauf, dass ich eine Antwort kenne. Gut, dass ich das nicht gemacht habe. Denn, wie du sagst, du hattest vorher die andere Meinung gehabt. Deswegen habe ich auch gedacht, dass du jetzt hier tatsächlich auch dann der Meinung bist, sie zu verbieten. Und ich finde auch, das wäre der absolute Genickbruch. Und das war eine riesige Diskussion, die wir da auch in der Gruppe hatten. Die meisten waren auch eher auf meiner Seite. Mirko, der Freund von Evelyn, ist ja auch Parteimitglied, Parteifreund, hat da auch einen riesen Text reingeschrieben. Er hat auch 1:1 reflektiert, was ich sage. Wie du sagst, das Problem ist, und das ist ja das, was ich die ganze Zeit selbst auch angeprangert habe, dadurch, dass wir sie ignoriert haben, nicht ernst genommen haben, von Anfang an nicht, wo sie wirklich noch eine sehr harmlose, einfach nur eurokritische Partei war und sie klein geredet wurde, nicht eingeladen wurde und so. Damit haben wir uns das Problem quasi einerseits hausgemacht und andererseits eben dann den Raum gegeben, dass sie so infiltriert wird. Ich nenne es wirklich mal infiltriert wird. Denn, wie du sagst, es ist nicht jeder in dieser Partei ein Nazi. Ich bin fast sogar der Meinung, ja, Sarah Wagenknecht ist so eine Sache, ne? Ich finde die eine super kompetente Frau. Ich bin nicht mit der auf der gleichen Wellenlänge, was die Politik angeht. Aber als sie jetzt bei Lanz saß und gefragt wurde nach Alice Weidel, ich bin da auch ihrer Meinung. Ich bin nicht der Meinung, dass Alice Weidel Nazi ist. Die ist einfach nur scheiße. Ja? Ja, die ist scheiße, die steht für die falschen, die steht für die falschen Politisierungen, aber die ist kein Nazi.
Absolut.
Björn Höcke wiederum ist ein Nazi und die ganzen Leute, die sich darum gescheitert haben. Und das ist das Problem. Wenn wir diese Partei quasi verbieten würden, würden wir einerseits nur Öl ins Feuer gießen für die Leute, die sagen, guck, ne, die wollten die ganze Zeit unterdrücken, jetzt haben sie es geschafft und dann wird es noch schlimmer. Und andererseits wissen wir ja aus historischen Belegen, dass das Verbieten einer rechtsextremen Partei nicht dafür sorgt, dass rechtsextremes Gedankengut auf einmal nicht mehr da ist. Ne, NPD ist verboten. Komisch. Die sind alle woanders hin.
Ja, und das ist auch so eine Sache. Also ich glaube, dass dieses Rechtsradikale war immer da.
Ja.
Es war nie weg. Nee. Aber es ist jetzt einfach wieder, es kommt auch immer mehr in den Vordergrund, weil wir denen auch die Bühne jetzt geben. Da sind wir wieder beim Thema, sollen wir die einladen und so. Guck mal, ich habe jetzt gerade dazu gesagt, ich würde das heute anders sagen als noch vor einem Jahr mit der AfD. Wer kann das heute noch so sagen? Jetzt, ich bin niemand, ich bin unwichtig, aber jetzt mal von den Leuten, die was zu sagen haben. Wer kann das sich hinstellen und sagen, das war falsch, das habe ich falsch gesehen oder das hätte ich das anders gesagt, beziehungsweise sehe ich das anders? Man kann ja Meinungen ändern.
Na klar.
Aber man sieht einfach den Outcome, weil damals war nämlich ein Georg Meuthen und irgendwelche Schwachköpfe im Umweltsektor, ja, die dann, dieser Typ, der da bei der AfD,
ja, der umweltpolitische Sprecher
ist,
ja, ja.
Oh mein
Gott. Bei Lanz,
es gibt halt einfach Hirnis, die keine Ahnung von der Materie haben, wo ich dann denke, sorry, den muss ich nicht zuhören. Die bitte nicht. Die werden nur fertig gemacht in den Sendungen. Um was anderes geht es in dieser Sendung nicht.
Ja.
Es geht immer nur 3-1. So. Und das in der Zeit habe ich gesagt, lad die nicht ein, das macht keinen Sinn. Deswegen. Aber nicht, weil ich sage, nein, AfD ignorieren und so. Nein. Aber man hätte sich mit dem Parteiprogramm, mit dem aktuellen, mit den wirklichen Themen, die vorantreiben wollen, siehe jetzt Migration, Remigration, Alter, Deportation, das sagen die, ja, Deportation von
Man hätte die Themen, die sie jetzt, oder die sie die ganze Zeit belagern, diese Themen hätten nicht tabuisiert werden dürfen vorher. Jetzt reden wir über die Probleme mit der Migration. Die ganze Zeit vorher wurde es stiefmütterlich behandelt. Und das hat denen eben dann die Bühne und die Option gegeben. Wenn alles von uns schon besetzt worden wäre und auch ordentlich besetzt worden wäre, pragmatisch besetzt worden wäre, dann hätten die nie diese Kraft bekommen. Aber dadurch, dass das weggeschoben wurde, haben sie sich daran dran gepflanzt und haben dann dafür gesorgt, dass eben der Diskurs in diese Richtung immer radikaler wurde und dann diese Leute auch angezogen hat.
Genau. Und der Aufstieg von Radikalen, von Populisten, ist immer der Verdienst oder das Versagen der Mitte.
Ja.
Der demokratischen Mitte. Wenn diese Sparte versagt, wachsen die Randgruppen. Ja. Das ist immer so. Und dementsprechend ist das auch gerade so offensichtlich. Ja? Also CDU wäre, was habe ich dir vorhin geschickt? Jeder Zweite wünscht sich die GroKo.
Genau.
Union, SPD, weil das die einzige Lösung ist, wie wir 2025 irgendeine Koalition hinkriegen, ohne dass Sarah Wagentest, AfD und der Rest irgendwie involviert ist. Ja. Und das muss man überlegen. Das ist ein Außenausweg. Das will eigentlich auch keiner, aber es ist ein
keiner,
Ausweg.
Keiner, nicht mehr die beiden wollen das, ja.
Müssen es aber machen. Die müssen das machen. Wenn das 2025 in genug Stimmen bringt, müssen sie das machen. Vermutlich, eine Sache noch. Guck mal, vor 10 Jahren war der Ausdruck, du bist ein Nazi, noch so schlimm. Das war die übelste Beleidigung, wenn du als Nazi beschuldigt wurdest. Du warst der Abschaum der Gesellschaft. Nazis. Ja. Ah! Ja. Wollen wir nichts mit zu tun haben. Wir haben eine ganz schlimme Geschichte, wollen wir nichts mit zu tun haben. Heute? AfD treffen sich mit Neonazis. Ah ja, krass. Nehmen wir hin. Es war keine Wannsee-Konferenz, ja, aber. Ja. Den Stil davon hatte es.
Aber weißt du, einerseits ist es halt so, dass durch all die Diskussionen und die Personen, die da jetzt mittlerweile halt auch so im Vordergrund stehen oder im Rampenlicht stehen, auch über die letzten Jahre, wie unter anderem halt Björn Höcke, die haben ja dafür gesorgt, dass klar ist, in Anführungszeichen, dass dieser Part der AfD wirklich braun wie Schlamm ist. Andererseits aber der generelle politische Diskurs und die eher Mainstream-Linke sozusagen ja auch dafür gesorgt hat, dass alles, was gegen Mainstream-Links ist, immer direkt als Nazi bezeichnet wird, weshalb dieses Wort an Kraft verloren hat. Wie du sagst, vor 10 Jahren war das eine richtige Beleidigung. Jetzt sagt das jeder. Wie, du bist für Israel? Nazi. Wie, du bist dafür? Nazi. Du bist Nazi. Ja, alles Nazi.
Mhm.
So, und oder Rassist. Das Wort hat Kraft verloren. Das war mal was richtig Schlimmes gewesen. Jetzt will jeder, nimmt das schulterzuckend hin, weil halt alle als Rassisten beschimpfen. So.
Ja.
Und das macht den Diskurs kaputt.
Ja, absolut. Und ich meine, diese Leute, die sich da getroffen haben jetzt, ne, da sind ja auch Rechtsradikale dabei, die so Sachen sagen wie, der weiße Mensch ist intelligenter als andere Menschen.
Mhm.
Der Deutsche ist intelligenter als andere, also die kategorisieren Menschen wieder, wie damals, ja?
Ja.
Und kennst du die Friedländer, die 103-jährige Jüdin, die den Holocaust überlebt hat, die auch immer von
die in die Schulen geht und so, ja.
Genau. Die hat ein Interview jetzt gegeben und der letzte Satz war: Lasst euch nicht verführen. So hat es damals auch angefangen.
Mhm.
Ey, ich kriege immer noch Gänsehaut.
Gänsehaut, ja. Ja.
Überleg mal, als 103-Jährige musst du den Schwachsinn nochmal mitmachen.
Ja. Hast gedacht, du hast hinter dir und musst dann.
Ja, und du tust was dafür, dass es nie wieder passiert. Dein ganzes Leben lang. Und dann kurz vor Ende, und du weißt ja, wahrscheinlich wird sie nicht mehr so lange leben, die ist 103.
Mhm.
Hoffentlich schafft sie noch lange, aber weiß man ja nie. Weiß sie ja vielleicht auch nicht, wie das dann weitergeht.
Ja, wie es ausgeht, ja.
Boah, und das macht mir schon auch ein bisschen Angst, weil, also, wie viele Leute kennst du? Wenn das jetzt, stell dir mal vor, das wird umgesetzt, okay? Mhm. Oder die werden gewählt und der rechte Flügel drückt sich durch und das driftet alles ab und Deutschland rutscht ab und die kommen an die Macht und setzen das durch. Nur mal rein theoretisch. Wie viele Leute kennst du, die dieses Land verlassen müssen?
Ja, meine ganze Familie, inklusive mir, zum Beispiel. Ja.
Meine, also nicht ich, aber meine Familie,
ja,
die hier zu Hause mit mir lebt.
Ja.
Ich müsste gehen. Weil ich bleibe ja nicht alleine hier.
Ja, klar.
So, also, oh.
Ja, es ist schon krass. Deswegen, wir müssen alles dafür tun, dass das nicht passiert.
Genau. Ja. Wenn man auch die Parteien nicht mag oder einzelne Personen jetzt nicht mag, man sollte für die Demokratie wählen.
Genau.
und gegen Autokratie.
Ja. Und deswegen, wenn die nächsten Wahlen anstehen, wir werden so oder so die ganze Zeit Aufrufe machen, aber selbst wenn es euch scheißegal ist, wer gewählt wird, weil alle so scheiße sind, wählt eine von den, in Anführungszeichen, normalen Parteien, einfach weil jede Stimme zählt. Jede Stimme, die in eine reguläre Partei fließt, gegen Nazi, gegen extrem link oder so ist, die sorgen dafür, dass die politische Mitte gestärkt wird und wir weiter in einem Land leben können, in dem man so frei miteinander reden kann, wie wir das jetzt gerade tun.
Ja, und ich finde, die Politik hat die absolute Verantwortung, die Regierung jetzt, das Ding noch zu retten.
Ja.
Also nicht wiedergewählt zu werden, die Ampel wird nicht wiedergewählt werden, aber wenigstens die Demokratie zu retten und auf die Themen, die die Leute hören wollen, eingehen, auf die Probleme der Menschen eingehen und nicht dieses arrogante, diese arrogante Kommunikation, die einfach immer da war. Ja, also das, wie gesagt, die Politik war in großen Teilen nicht schlecht, wenn man mal reingeht, tief reingeht, was ist passiert, was wurde umgesetzt. Viel auch nicht gut, einiges aber auch gut. Ja. Aber die Kommunikation, die war so schlecht. Ja,
und das ist der Job eines Politikers, ne?
So, der muss reden. Und die reden viel, ohne was zu sagen. Und zwar seit Beginn.
Genau.
Und ich frage mich, wo ist eigentlich unser Kanzler? Jetzt mal ohne Witz. Dieses Land steht mit dem Rücken zur Wand. Und wo ist unser Kanzler? Kann der sich mal bitte hinstellen und sagen, Leute, was geht hier ab? Wir ändern das jetzt.
Er hat ja sowieso noch nie so wirklich mit Präsenz geglänzt. Deswegen weiß ich nicht.
Nein, aber jetzt muss er da sein.
Ja.
Sein Land fliegt ihm um die Ohren. Der muss da sein. Wenigstens für Leute wie du und ich, die echt Sorgen haben.
Ja, klar.
Dass die Kacke hier in die Luft geht, ey. Oh, reg mich das auf.
Aber dann haben wir uns ja mal wieder zum Ende des Podcasts hin richtig schön auskotzen können. Wir sagen es ja immer wieder, es ist für uns nicht nur ein Hobby und eine Freude, sondern vielleicht musst du deswegen auch nicht zum Therapeuten, weil wir einfach
du bist
das
mein
hier, genau, wir benutzen du. Das hier als therapeutische Seelsorgestunde. Deswegen, ich fühle mich auch jetzt schon wieder direkt viel besser.
Ich mich auch. Endlich haben wir wieder ein Ding im Kasten.
Korrekt, korrekt. Ich hoffe, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat euch gefallen. Würde mich auch interessieren, was sagt ihr dazu? Gerade jetzt, was wir besprochen haben. Einerseits Mental Health, wie du gesagt hast, finde ich ein sehr spannendes Thema. Andererseits, würdet ihr sie verbieten, die AfD? Ja, nein, vielleicht. Warum? Wir freuen uns immer wieder über eure Kommentare. So wie Paula gesagt hat zu Beginn, wir waren sehr erfreut darüber, dass ihr euch so zahlreich gemeldet habt, wann wir dann wieder eine Folge aufnehmen. Wir waren deswegen auch umso trauriger, dass es nicht geklappt hat, aber deswegen umso schöner, dass es jetzt geklappt hat. Und deswegen gilt wie immer Like, Share, Favorite, Subscribe. Wenn ihr es euren Freunden noch nicht gesagt habt, dann macht das mal bitte. Ne? Paula sitzt nur da und nickt mit dem Kopf, deswegen.
Ja, dass du endlich mal auf deinen Redeanteil kommst.
Ich wollte sagen, mach mal jetzt mal Schluss hier und ich würde sagen, freue mich auf die nächsten zwei Wochen und
ich mich auch.
Wir hören uns.
Bis bald, Leute. Ciao.
Macht's gut.